Am 1. April 2024 ist das sogenannte Konsum-Cannabis-Gesetz, kurz KCANG, in Kraft getreten. Es sieht auch eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation der gesellschaftlichen Auswirkungen der Cannabis-Teillegalisierung vor. Und genau darum kümmern sich das Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf, das Center for Health and Society des Uniklinikums Düsseldorf und das Institut für Kriminologie der Uni Tübingen. Sie werten Daten aus und sprechen zum Beispiel mit Konsumierenden, Fachkräften in der Suchtberatung und Mitarbeitenden der Polizei. Ihren finalen Bericht werden Sie in rund 2 Jahren vorlegen. Bisher geht es also nur um vorläufige Erkenntnisse. Ein zentrales Ergebnis des Zwischenberichts: Der Konsum von Cannabis ist trotz der Teillegalisierung offenbar nicht erheblich mehr geworden, sagt Suchtforscher Daniel Kotz von der Uniklinik Düsseldorf.
Wir haben sehr gute Datenreihen über viele Jahre, wo wir das beobachten, wie sich der Cannabiskonsum entwickelt, und können feststellen, dass wir keine Zunahme des Cannabiskonsums sehen durch die Einführung der Gesetzgebung. Es ist eher so, dass seit 2019 ungefähr der Anteil der Jugendlichen, der Cannabis konsumiert, stetig zurückgeht und dass sich das auch jetzt nach der Einführung des KCANG so fortsetzt.
Außerdem schätzen Jugendliche laut dem Bericht die Risiken von Cannabis nicht geringer ein als vor der Gesetzesänderung. Allerdings nehmen sie weniger sogenannte Frühinterventionsprogramme in Anspruch. Dabei werden sie von Therapeutinnen und Therapeuten beraten und begleitet.
Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass der Cannabiskonsum bei Jugendlichen jetzt nicht mehr bestraft wird und strafverfolgt wird und dass dadurch die Zuweisungen, die es früher gab von der Staatsanwaltschaft, dass sie jetzt nicht mehr regelhaft erfolgen.
Es sei jetzt weniger klar, wer für welchen Teil des Jugendschutzes eigentlich zuständig sei. Polizei, Eltern oder Jugendamt? Für eine Meldung dorthin brauche es mehr, als dass ein Jugendlicher einen Joint raucht, sagt Kotz. Damit die Verantwortlichkeiten und Abläufe klarer werden, sollten die beteiligten Stellen deshalb besser vernetzt und koordiniert werden. Und auch die Suchtprävention für Erwachsene sollte laut den Forschenden gestärkt werden. Denn auch junge Erwachsene nehmen solche Angebote seltener wahr, obwohl sie tendenziell mehr Cannabis konsumieren und deshalb auch öfter gesundheitliche Probleme haben. Diese Trends gäbe es aber schon länger als das Gesetz. Eine positive Entwicklung? Laut dem Zwischenbericht sieht es so aus, als ob Cannabis immer öfter aus legalen Quellen stammt, etwa aus dem eigenen Anbau. Und weil jetzt mehr Menschen legal konsumieren und besitzen, werden auch weniger durch eine Strafverfolgung belastet, sagt der Kriminologe Jörg Kinzig von der Uni Tübingen. Bei der Justiz könne man diese Entlastung auch erkennen, aber weniger deutlich.
Das sind eben eine große Menge an Strafverfahren, die jetzt wegfallen. Andererseits sehen wir aber auch, dass ein neues Gesetz mit neuen Vorschriften eine gewisse Zeit braucht, damit die Strafverfolgungsbehörden mit diesen Vorschriften, die auch zugegebenermaßen kompliziert sind, damit sie diese Vorschriften verstehen. Und von daher ist auch in dieser Übergangszeit auch zu erwarten gewesen, dass diese Umstellungszeit schon auch gewisse Schwierigkeiten machen wird.
Kinzig vermutet auch, dass die legalen Möglichkeiten, an Cannabis zu kommen, den Schwarzmarkt tendenziell zurückdrängen. Das liege auch am sogenannten Medizinalcannabis, also medizinischen verschreibungspflichtigen Cannabis. Genau das bereitet dem Forschungsteam aber auch Sorgen. Sie sagen, anstatt von Anbauvereinigungen oder privatem Anbau holen sich vor allem viele junge Erwachsene Gras von Online-Apotheken. Mit bis zu 200 Tonnen verfügbarem Medizinalcannabis pro Jahr sei in Deutschland der größte legal kommerzielle Cannabismarkt Europas entstanden. Jakob Mantai ist der Koordinator des Projekts an der Uniklinik Eppendorf und er erklärt das so.
Hier sind Dutzende von Plattformen an den Start gegangen nach April 24, die eben sehr einfach vermitteln zwischen denjenigen, die Interesse haben an einer Verschreibung und denjenigen, die es verschreiben, also den Ärzten. Weil in der Regel, wenn Sie zu Ihrem Arzt, zu Ihrer Ärztin gehen und sagen, Sie möchten Cannabis verschrieben bekommen, bekommen Sie es nicht so einfach verschrieben. Aber eben durch diese Plattform ist es eben so einfach geworden, sich Cannabis innerhalb von weniger Minuten zu klicken, nach Hause zu schicken und dann natürlich auch zu konsumieren.
Laut Suchtforscher Kotz funktioniere das zum Teil durch ausländische Ärzte und Apotheken. Und manche Plattformen machen laut den Forschenden auch aggressive Werbung, obwohl das in Deutschland verboten ist. Nochmal Projektkoordinator Mantai.
Sie werben teilweise mit recht dubiosen Claims, also sehr dubiose Behauptungen zu dem möglichen gesundheitlichen Mehrwert. Teilweise geht es auch einfach nur um Entspannung. Also dass sie offensichtlich zeigen, mit Hilfe von Rappern und anderen Prominenten, dass es einfach ein Produkt ist, was abends auf der Couch genossen wird, zum Anlass des Fernsehguckens oder des gemeinsamen Abhängens mit Freunden, das natürlich überhaupt gar nicht in einem Kontext von einer medizinischen Anwendung betrachtet.
Und das bereitet Mantai vor allem deshalb Sorgen, weil medizinisches Cannabis oft sehr hoch dosiert sei. Damit steigen Gesundheitsrisiken. Und gleichzeitig sei die medizinische Wirkung unklar. Der Suchtforscher wünscht sich deshalb mehr Investitionen in Forschung und in der Zwischenzeit eine Begrenzung des THC-Gehalts. Außerdem plädiert die Projektgruppe für eine Stärkung von Anbauvereinigungen, denn vor allem die sollten ja eigentlich gegen den Schwarzmarkt wirken. Bisher macht das Cannabis aus solchen Clubs aber nur einen sehr geringen Anteil aus. Im vergangenen Jahr konnten höchstens 3,5% der Konsumierenden ihr Cannabis von dort beziehen, heißt es. Die meisten Leute bekommen ihr Gras immer noch durch soziale Kontakte, also unter Umständen illegal. Die Rahmenbedingungen für Anbauvereinigungen sollten deshalb geprüft werden, sagt Zuchtforscher Kotz.
Die stehen vor sehr hohen bürokratischen Hürden. Unter anderem dürfen sie für sich selber gar nicht werben. Also sie dürfen auf sich gar nicht aufmerksam machen. Und das macht es dann für Konsumierende schwer, die überhaupt zu entdecken. Da, denke ich, könnte man nachbessern, um es den Anbauvereinigungen etwas leichter zu machen.
Alles in allem weisen die Projektleiter und auch außenstehende Expertinnen und Experten darauf hin, dass sich die Teillegalisierung von Cannabis nach 2 Jahren in vielen Punkten noch nicht ausreichend bewerten lässt. Der Abschlussbericht soll Ende April 2028 vorliegen. Franziska Ehrenfeld, ARD Wissenschaftsredaktion. Aus der ARD Wissenschaftsredaktion, Franziska Ehrenfeld.